Halleluja. Das Thema heute hat was mit dem Lied zu tun, mit dem zweiten Lied, was wir heute gesungen haben. Es geht um Vaterschaft. Und zwar geht es um das Wesen echter Vaterschaft. Jesus sagte, dass wir die Werke tun sollen, die er getan hat. Eine Aussage, die mich oftmals erschreckt hat. Ich dachte, wow, Jesus, du hast Tote auferweckt, du hast gepredigt wie kein anderer, du hast Kranke geheilt, du hast Dämonen ausgetrieben. Und wir sollen die Werke tun, die du, na denn. Ich habe dann herausgefunden, dass es noch viel mehr war als diese offensichtlichen Dinge, die man in der Bibel im Neuen Testament durchgängig findet. Es geht um mehr. All das hat ein Ziel gehabt, all das hat ein strategisches Vorgehen gehabt. Er hat nicht geheilt um der Heilung willen und nicht Dämonen ausgetrieben um dessen willen oder Tote auferweckt, mal weil er halt nur Tote auferwecken wollte. Er ist Gott, natürlich, klar, kann das. Aber wir wissen, er hat seine Göttlichkeit abgelegt, als er auf die Erde kam, und er war Mensch, wie Sie und ich. Mensch in all seiner Verletzlichkeit, in der Versuchbarkeit, die wir auch nur zu gut kennen. Und er empfing mit seiner Taufe etwa im Alter von 30 Jahren den Heiligen Geist. Sichtbar für andere, hörbar für andere. Gott stellte sich zu seinem Sohn und sagte, das ist mein geliebter Sohn. Und dieser geliebte Sohn wird offenbar in dieser Kraft des Heiligen Geistes, tut er Wunder, die er aus seiner Menschlichkeit allein nicht tun könnte. Dann geht er ans Kreuz, trägt die Schuld der ganzen Menschheit auf sich, aller Generationen, aller Rassen, aller Länder, aller Nationen, stirbt einen furchtbaren Tod, auf den er vorher hingewiesen hat und sagt, es würde passieren. Und er sagte auch, warum? Nämlich, auf dass alle, die an ihn glauben würden, ewiges Leben empfangen können würden. Das war sein Plan. Er stand auf von den Toten nach 3 Tagen, sozusagen seine Unterschrift über all das, was er vorher gesagt hat. Er zeigte, es war wirklich so. Bis zu 500 Leute sahen ihn auf einmal. Ist schwierig zu erklären als Zufall oder als Wunschdenken. Dann wirkte er 40 Tage auf Erden und geht in der Himmelfahrt auf zum Vater im Himmel. Und wir lesen in der Bibel, dort sitzt er zur Rechten Gottes bis heute. Doch nicht genug damit. Das Fest Pfingsten, was wir gefeiert haben, auch in diesem Jahr, das feiern wir, weil er jemanden sandte, einen alten Bekannten, einen, mit dem er von Ewigkeit her existiert, den Heiligen Geist. Er sagte zu seinen Jüngern, ich gehe jetzt, aber das ist okay. Weil wenn ich nicht gehen würde, dann würde der nicht gesandt werden können, der kommen soll. Der Heilige Geist, der Tröster, der Ausrüster. Und tatsächlich, sie gehorchen ihrem Herrn, versammeln sich in Jerusalem, bleiben dort, beten dort, halten fest am Wort ihres Meisters und erleben dann zu Pfingsten dieses Wunder. Der Heilige Geist wird ausgegossen auf all die etwa 120 Leute, die da zusammen waren. Sie fingen an, in neuen Zungen zu beten und sie empfingen Kraft aus der Höhe. Kraft, die sie bevollmächtigte in einer Generation, mit ihren damals sehr bescheidenen Mitteln, die ganze damals bekannte Welt zu evangelisieren. So entstand das Christentum durch diesen Heiligen Geist. Doch nicht genug damit. Es hörte nicht auf zu Pfingsten, sondern es ging weiter. Der Heilige Geist wurde empfangen von jedem Christen, der sich danach ausstreckte. Mir ist bis heute keiner bekannt, der ihn nicht empfangen hätte, wenn er darum gebeten hätte. Es ist nicht die Bekehrung selbst, die geschieht vorher. Manchmal geschieht es auch ganz nah beieinander. Aber der Heilige Geist kommt in seiner Kraft auf das Leben von schwachen Menschen, wie Sie und ich es sind. Und schaffen Helden. Jesus sagte, dass er nichts getan oder gesagt hat in seinem irdischen Leben, was er nicht zuvor seinen Vater im Himmel hat tun oder sagen hören. Fantastisch. Er hatte eine so enge Beziehung mit seinem himmlischen Vater, dass er niemals irre lief, niemals versuchte, ein Wunder zu wirken, sondern es immer tun konnte. Und jetzt sagt er uns, ihr seid meine Nachfolger, ihr nennt euch Christen. Christen heißt kleine Gesalbte oder Gesalbte mit ihrer Salbung. Kleine Christusse, Christen, das war der Name, am Anfang ein Spottname. Ah, das sind Christen, ja, die ihrem Christus ähnlich sein wollen. Und tatsächlich waren sie es. Lest mal die Apostelgeschichte, die Geschichte der ersten Christen. Sie taten tatsächlich dieselben Werke wie ihr Herr. Sie weckten Tote auf, sie beteten für Kranke. Kranke wurden durch ihren Schatten geheilt. Dämonen wurden ausgetrieben. Das Evangelium wurde verkündigt in einer Art und Weise, wie es zuvor nur durch Christus selbst geschehen ist. Und dann sagte er, wir sollten Menschen zu Jüngern machen und er wäre dann alle Zeit bei uns. Matthäus 28. Der große Auftrag, der große Missionsbefehl, den in Deutschland so ein bisschen vergessen worden ist. Hier beschäftigen sich viele Christen mehr mit sich selbst als mit diesem großen Missionsbefehl. Der Grund, warum wir hier sind. Dennoch mahnt der Apostel Paulus im 1. Korinther 4,15, denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Und diese Schriftstelle ist mir heute Morgen ganz besonders wichtig. Das Wort Paidagogos, wir kennen das im Deutschen als Pädagoge, Erzieher, Schulmeister, wird hier genannt mit Lehrmeister beschrieben. Ihr habt 10.000 Lehrmeister. Und das stimmt auch in den christlichen Kirchen und Gemeinden. Auch hier in dieser Gemeinde, wir haben wundervolle Lehrer. Menschen, die das Wort auslegen können, die predigen können. Doch dann sagt er, ihr habt doch nicht viele Väter. Und das Wort für Vater ist das Wort Pater. Das kennen wir sogar im Deutschen durch die Orden. Es meint Handlanger seiner geistlichen Geburt oder Geburtshelfer, Säuglingspfleger oder Liebesspender. Das meint dieses Wort, was hier für Vater oder Pater übersetzt wurde. So also viel mehr als nur jemand, der Informationen weitergibt oder gut vermitteln kann. Das meint jemand, der vom Herzen her Vater ist. Sie wissen vielleicht, dass es einen Unterschied macht in der Persönlichkeit eines Menschen, ob es ein junger Mann, eine junge Frau oder ein junger Vater, eine junge Mutter ist. Mit dem Vater- oder Mutterwerden passiert was mit dem Menschen. Ich habe das bei mir erlebt, bei meiner Frau erlebt und bei vielen, vielen anderen. Die Persönlichkeit verändert sich. Man wird weicher, wärmer. Die Ziele verändern sich. Es geht nicht mehr nur um mich, mich, mich. Und auf einmal sind andere Menschen, die im Mittelpunkt stehen. Dieser kleine Mensch, der uns geschenkt wird. Unser Kind. Unsere Familie. Im Jahr 2003, als ich diese Begegnung mit Gott hatte in Seoul, in Südkorea, war eine Sache, die er mir so brennend mitgeteilt hat, wie ich es noch nie erlebt habe vorher, eine Prophetie, eine Offenbarung, nennen wir es, wie wir wollen, ein Reden Gottes, was mein Herz für immer verändert hat. Er hat gesagt, dass er eine Generation von Vätern aufrichten will in unserem Land. Und wenn es irgendwas gibt, was wir nicht haben in Deutschland, dann ist es eine Generation von Vätern. Ja, es gibt Männer, die Kinder haben. Die gab es die letzten 50, 80 Jahre. Aber wir wissen, wie von dem Ersten Weltkrieg beginnend, eigentlich schon davor, die Vaterschaft in unserem Land ausgemerzt wurde. Vaterschaft wurde nicht mehr verstanden, es wurde nicht mehr gekannt. Die Männer fielen im Krieg oder kamen zurück als Krüppel, geistige Krüppel oft, die emotional nicht mehr fähig waren, Liebe zu schenken. Und die Kinder wuchsen so auf, mutterorientiert. Vieles, was wir heute als Homosexualität kennen, hat da ihre Wurzel. Es ist nicht gesund, es ist nicht normal, es ist nicht einfach nur eine Sonderheit. Es entstammt einer Verletzung heraus. Eine fehlende Bestätigung von Vaterschaft aus. Und das ging weiter bis zur heutigen Generation. Der Zweite Weltkrieg. Dann die 68er Generation, die auf ihre Weise ausgedrückt hat, was ihr fehlt. Bis dahin, dass diese Menschen heute in der Regierung sitzen. Vaterlose Generation. Meine Generation genauso. Vaterlose Generation. Ja, es gab Väter und doch wussten die, wenn sie denn da waren, oft nicht wirklich, was es heißt, Vater zu sein. Und meine Generation steht dort vor derselben Barriere. Wir wollen Väter sein, wir wollen gute Väter sein. Aber wie macht man das? Wie fühlt sich das an? Wie sieht das aus? Wenn ich selbst nicht tief erlebt habe, ist es etwas, was wir lernen müssen und oft nur sehr schwer lernen. Und Gott sagte mir, er wird uns helfen, das zu tun. Er wird uns helfen, eine junge Generation von Vätern aufzubauen in diesem Land, die er selbst beruft, die er selbst lehrt, die er selbst mit seinem Vaterherz infiziert. Und dann hat er mir gezeigt, wie durch diese, es waren junge Männer, 30, 40-Jährige oder jünger, wie durch diese Männer die ältere Generation angerührt wird. Die alten Männer, die 50, 60, 70-Jährigen empfingen Vaterschaft von jungen Männern. Ich dachte, ja, das gibt's doch gar nicht, das geht doch gar nicht. Und er sagte, doch, es wird so sein. Und hier wird eine Gesundheit auch in der Vaterschaft der älteren Generationen kommen, die dann auf einmal fähig sein wird, selbst Vaterschaft auszuüben. Und dann schließt sich der Kreis. Dann hat Deutschland eine Chance, hier wieder Heilung zu empfangen. Und es müssen auch gar nicht Hunderttausende oder Millionen sein. Ihr wisst, es fängt immer an mit einem oder mit zwei oder mit zehn. Vielleicht mit dir oder mit mir. Irgendwo fängt es an und dann wird es ein Selbstläufer, denn Menschen sehen sich danach, Vaterschaft zu erleben und auch sie weiterzugeben. Ich habe noch keinen Vater getroffen, der es nicht von Herzen gerne sein würde. Und wie kämpfen wir doch oft mit unserem Ego und mit unserer Schwachheit, mit unserer Kälte oder der Ich-Zentriertheit. Gott hat mir auch gesagt, dass Qualität immer von Quantität, vor Quantität kommt. Wenn wir Qualität haben, dann entsteht automatisch Quantität. Im Businessbereich weiß das jeder Mensch. Wenn ich ein qualitatives Produkt habe, dann wird es auch gut verkauft werden können, wenn der Preis stimmt. Aber im Geistlichen ist es umso zutreffender. Wenn wir innerlich eine geistliche Qualität haben, wir echt sind in unserem Leben mit Gott, dann wird es uns nie an Menschen fehlen, die in unserer Nähe sein möchten, um von uns zu lernen, um von uns zu hören, um von uns gesund geliebt zu werden auf gute Art und Weise. Und das zu haben, ist das große Geheimnis der Vision, die wir alle so lieb gewonnen haben. Die Vision von Gott, G12, Vision der 12, wie auch immer wir sie nennen wollen. Die Vision eines Vaters, der von Herzen seine Kinder nach Hause rufen möchte. Erst wenn dieses Vaterherz zum Einsatz kommt, dann machen alle die Strukturen von G12, von unserem Zellgemeindemodell Sinn. Ohne das Vaterherz sind es auch nur Strukturen. Die Füllung dieser Strukturen entscheidet über den Erfolg. Deswegen ist mir die Konferenz so wichtig, auf die wir zugehen. Unser Herz muss richtig ausgerichtet sein. Wir müssen vaterverliebt sein. Wir müssen uns verändern lassen, herausfordern lassen, unsere innere Rebellion aufgeben und auf ihn zugehen und sagen, Vater, was du willst, dein Wille geschehe, nicht meiner. Mein Wille ist so oft so daneben und so falsch. Aber seiner ist es nie. Also ihn zu kennen und das herauszufinden, ist die große Herausforderung. Ein Zellleiter, wir haben hier derer 24, 25 Stück, ein Zellleiter baut an echten, tiefen Beziehungen. Das ist die Idee. Das ist der Plan. Das ist der Unterschied. Alles, was Jesus tat, das tat er aus seiner tiefen Beziehung zu Gott, dem Vater, heraus. Und Beziehungen sind der Motor unserer Vision. Beziehung zum einen zu Gott selbst. Da fängt alles an. Unsere Beziehung zu Gott, unser Ja zu Gott, unser Sagen, Vater im Himmel, ich lasse mich auf dich ein. Ich brauche dich, weil ich schaff's allein nicht. Wenn wir an dem Punkt gekommen sind, dann ist eine Bekehrung möglich. Solange ich denke, ja, ich habe alles im Griff, ich schaffe das schon. Wozu brauche ich einen Vater? Krieg das doch selbst hin. In meinem Handwerklichen war ich so oft an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich schaffe das nicht. Ich brauche einen Vater, der mir hilft. Oder einen Schwiegervater. Da sitzt der Mann mit dem kurzärmeligen Hemd. Und da war mir so oft hier väterlicher Ratgeber und Helfer, wenn es um ganz praktische Dinge ging, wie Hausrenovierung und diese Sachen, hat er mir beigestanden. Aber ich musste erst mal kommen, muss sagen, du, ich komme nicht weiter. Neulich war wieder so ein Moment. Ging es um was zu verputzen, ich hatte das noch nie gemacht. Dann rufe ich an, du Helmut, könntest du mir das zeigen oder sogar machen, könntest du kommen? Und er war, innerhalb von einer Stunde war er da und hat mir diese Sache ruckzuck und schön erledigt. Und so ist es geistlich auch. Und wir denken, wir schaffen das schon. Wir sind so self-made men. Und Männer neigen dazu. Frauen manchmal auch. Gerade wenn sie alleinerziehend sein müssen, dann ist es oft so, dass sie uns Männern ganz ähnlich sind und sagen, ich muss allein meinen Mann stehen, ich krieg das schon hin. Aber dann diese Bankrotterklärung zu unterschreiben und zu sagen, nein, ich schaff's eben nicht. Mit all meiner Anstrengung, ja, ich komme schon durch, aber das ist kein Leben. Das ist nicht wirklich lebenswert, sondern es ist ein Krampf, ein Kampf. Und Hoffnungslosigkeit ist da mehr als Hoffnung und Sieg. Ich glaube, an dem Punkt muss jeder von uns kommen in seinem Leben. Viele waren schon da, einige sind auf dem Weg dahin, andere sind vielleicht heute gerade da. Sie sagen, ja, eigentlich stimmt es. Mein Leben habe ich nicht mehr im Griff. Das hat mich im Griff. Wir brauchen diese Beziehung zu Gott, dem Vater zuerst, um ihm um Hilfe zu bitten und sagen, Herr, hilf mir daraus. Sei du jetzt der Führer meines Lebens, mein Hirte, mein Chef, mein Versorger, mein Vater. Vor allem das. Und dann die Beziehung zu mir selbst. Wie ist Ihre Beziehung zu sich selbst? Was heißt das schon wieder? Lieben Sie sich? Gesunde Art und Weise. Können Sie sich gute Dinge tun? Können Sie Komplimente entgegennehmen, ohne zu sagen, naja, hab ich vom Aldi oder so. Wisst ihr, so, wenn eine Frau ein Kompliment macht, oh, ganz toll, das Bild an der Wand, ja, Ikea, 9,95. Oder, oh, eine tolle Bluse, die Sie anhaben. Ja, ja, Aldi, letzte Woche im Angebot. Das zeigt mir oft etwas über den Selbstwert. Wenn ich nicht sagen kann, oh, danke für das Kompliment. Wenn ich mich freuen kann darüber, dass jemand was Gutes über mich sagt, dann ist oft die Liebe zu mir selbst noch nicht heil. Und viele von uns sind da noch nicht fertig mit dem Ganzen. Das ist ein Prozess. Dürfen wir uns auch zugestehen, das ist keine Schande. Dran zu arbeiten ist wichtig. Dran zu bleiben und sagen, Gott, du bist gut, du liebst mich. Du nennst mich dein Kind. Das heißt, ich bin ein Prinz. Auch ohne Krone. Weil er ist der König aller Könige. Und wenn ich sein Sohn bin, dann bin ich Kronprinz. Wow. Hier sitzen viele Prinzen und Prinzessinnen, die bisher noch keine Ahnung davon hatten, dass sie das sind. Die vielleicht das nicht an sich ranließen, weil vielleicht hat noch nie jemand was Gutes über sie gesagt, als sie klein waren. Vielleicht haben sie ganz andere Dinge zu hören bekommen. Auch das ist ein Fluch von falscher Vaterschaft. Wenn man nicht bestätigt wird in seiner Kindheit, in seiner Jugendzeit, sondern Leistungsdruck kommt oder andere Dinge und ich mir meinen Wert verdienen muss, dann stimmt was nicht. Da dürfen wir hingehen zu Gott und Heilung abholen und sagen, danke Herr, ich bin wertvoll. Ich bin geliebt um meiner selbst willen, ohne dass ich was tun muss, ohne dass ich was leisten muss, ohne dass ich Schönheitskönigin oder Millionärssohn sein muss. Diese zwei Beziehungen zu Gott und mir selbst sind so wichtig. Denn dann werde ich überhaupt fähig erst zu Beziehungen zu Menschen, die ich vorher vielleicht fürchte. Menschenfurcht ist weit verbreitet. Deswegen sehen wir manchmal Leute, die haben zwei Gesichter. Wenn wir das zweite Gesicht zu sehen bekommen. Ja, wenn die bei Menschen sind, dann sind die ganz cool und ganz, wisst ihr, cool halt. Gott, junge Leute nennen das cool. Wir ein bisschen ältere, wir nennen das vielleicht anders, angepasst. Aber wie sind wir, wenn wir alleine sind? Oder mit unserem Ehepartner in einem ganz kleinen, intimen Kreis, sind wir dann auch so cool? Oder sind wir nicht vielleicht manchmal nur so cool, damit wir nicht noch mehr verletzt werden, damit wir ein bisschen Liebe bekommen, ein bisschen Annahme mitnehmen können, irgendwo wenigstens dazugehören? Die Sehnsucht ist doch in uns. Wir wollen doch nicht ausgeschlossen sein und nicht wieder verletzt werden. Die Beziehung zu meinem Nächsten ist Gott ganz wichtig. Er betont es immer wieder. Wer ist mein Nächster? Als Zellgemeinde fällt mir da erstmal der Zellleiter ein. Weil er hat den Anspruch, Vaterschaft oder Mutterschaft auszuleben. Etwas zu verschenken von dem, wonach wir uns alle sehen. In dem Bewusstsein, selbst nicht perfekt zu sein und selbst seine Schwächen nur zu gut zu kennen. Zu sagen, aber ich möchte gerne Gottes Vaterliebe durch mich wirken lassen in das Leben von Menschen hinein. Oder die Zellleiter zu anderen Zellleitern. Das ist ja jetzt die große Herausforderung auch, wenn wir unsere Zwölfergruppen aufbauen und sagen, jetzt ihr Zellleiter, wir sind zusammen. Wie echt können wir voneinander sein? Wie transparent? Was trauen wir uns? Wie lassen wir andere in unsere Schwächen reinschauen? Gehen wir das Risiko ein? Denn das ist es doch jedes Mal, oder? Wenn jemand meine Schwächen kennt, gehe ich immer ein Risiko ein. Er kann es gebrauchen, um mich zu verletzen, um mich bloßzustellen, um mir weh zu tun. Aber wenn wir das nicht zulassen, dann wird echte Beziehung nie möglich sein. Denn die beginnt genau da. da wo ich mich verletzlich mache. Gerade wenn wir das erlebt haben, dass es missbraucht worden ist, dann möchte ich jeden von Ihnen ermutigen, lassen Sie sich neu drauf ein. Denn wenn wir das nicht mehr tun, ist das Leben kein Leben mehr. Dann hat das Leben sein Ende gefunden. Wir sind zwar noch lebendig im Körper, aber selig, geistig existieren wir eigentlich nur noch. Wenn Sie leben wollen, dann machen Sie einen neuen Start. Geben Sie den Menschen Erlaubnis, sich auf Sie zu verletzen. Gehen Sie das Risiko ein. Und fangen Sie an, neu Vertrauen zu fassen. Ja, Sie werden auch wieder enttäuscht von jemandem. Aber es wird auch andere geben, wo Sie echte Freundschaft, echte Beziehung erleben. Es wird Menschen geben, die Ihnen Vater oder Mutter sind, wie Sie das noch nie erlebt haben in Ihrem Leben, wenn Sie sich darauf einlassen. Das ist das Risiko des Lebens schlechthin. Entscheiden Sie sich für das Leben, wieder neu einzusteigen, zu sagen, egal was war, ich fange wieder an zu vertrauen. Ich riskiere es. Was haben Sie schon zu verlieren? Eine Enttäuschung mehr oder weniger? Schmerz mehr oder weniger? Aber was haben wir zu gewinnen? Leben. Beziehungen, die warm sind, die echt sind, die tief sind, die Sie tragen, gerade wenn es schwierig wird, wenn alle anderen weg sind. Wenn die Krise kommt, wer ist zuerst weg? Zuerst sind die Fans weg, die ihr Geld lieben oder ihre Fähigkeit, ihre Gabe, das, was sie tun, die sind weg. Und dann sind die Kollegen weg, denen es genauso geht wie Ihnen, vielleicht Ihre Vereinsleute oder sonst was, die sind weg. Wer bleibt, sind Freunde. Die Bibel sagt, der Freund bleibt alle Zeit. Das heißt, wenn jemand dann auch geht, dann gehen Sie mal davon aus, Freund war es vielleicht gar nicht. Es sah so aus, fühlte sich so an. Aber erst in der Krise wissen wir, wer Freund ist und wer nicht. Vorher können wir es uns vorstellen oder hoffen, dass es so ist. Hinterher wissen wir es. Und dann zu den Menschen in der Zelle. Große Herausforderung, die große Chance. Wir haben ja jede Woche 20, 25 Zelltreffen in verschiedenen Ortschaften, überall hier im Landkreis und auch im Landkreis Rhein-Lahn, Bad Ems. Und das sind die Orte, wo wir einsteigen können. Manche Zellen sind klein, 2, 3 Leute, andere sind groß, 9, 10. Und sie sind gleichgeschlechtlich. Das heißt, Frauen treffen sich zusammen und Männer treffen sich zusammen. Das erhöht die Chance, sein Herz aufmachen zu können und immer mehr und mehr Vertrauen zu lernen und ja, herauszufinden, dass niemand perfekt ist und doch alle geliebt. Dass man diese Liebe einander geben kann und zeigen kann. Und das alles hängt mit Vaterschaft, mit gelebter Vaterschaft zusammen. Denn in einer Zelle, wo ich das erlebe, wenn ich Vaterschaft sage, meine ich auch immer Mutterschaft. Also bitte alle Frauen, fühlen Sie sich genauso angesprochen wie die Männer. Ich benutze nur diesen einen Begriff, um mich immer beides zu sagen. Das ist interessant, ich habe jetzt gehört, dass in der koptischen Kirche, dass die gar nicht sagen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die sagen Vater, Sohn und Mutter. Weil der Heilige Geist von seinen Fähigkeiten, seinen Attributen ganz mütterlich ist. Er ist der Tröster. Er ist der Versorger. Er macht viele Dinge, die wir auch von Mutter her kennen. Ich fand das eine ganz schöne Allegorie zu sehen. Ja, Gott ist nicht mutterfeindlich und frauenfeindlich, im Gegenteil. So wie er gesagt hat, Frau und Mann zusammen geben eins. Der Mann sucht seine Rippe bis heute, oder? Und die Rippe sucht den Mann. Das Ding gehört zusammen, sonst ist es nicht komplett. Keine Frau alleine kann mir sagen, dass sie sich komplett fühlt. Und kein Mann kann das sagen. Wir sind auf Ergänzung angelegt von Gott. Zusammen sind wir stark. Ja, klar, gibt's auch mal richtige Reiberei, aber Halleluja dafür. Was sind die Voraussetzungen, um Vaterschaft zu erleben? Zunächst mal bei negativen Erfahrungen mit deinem oder ihrem natürlichen Vater ist der Zugang zu Gott oft erschwert. Wie viele Menschen habe ich schon getroffen, die negative Erlebnisse hatten, die eben nicht gesegnet, sondern eher verflucht wurden von ihrem Vater? Wo nur Leistung gezählt hat. Wenn du nicht deine 1 mitbringst, dann kriegst du keine Liebe von mir. So ungefähr. Bis hin natürlich zu Missbrauch, zu emotionalem Missbrauch oder sogar zu sexuellem Missbrauch. All das ist geschehen im Namen von Vaterschaft. Und wenn ich so einen Vater hatte oder einen, der einfach nicht da war, einen, der die Mutti geschlagen hat, einen, der ständig zugetrönt war, einen, der Mutti verlassen hat. Viele von uns würden jetzt die Hand heben und ich sage, wir hatten so einen Vater gehabt. Und dann zu sagen, ich lasse mich auf Gott, den Vater ein. Ja, mit Jesus komme ich klar. Der Heilige Geist auch noch. Aber Gott, der Vater, mit Väter habe ich es nicht so. Und ruckzuck schneiden wir uns von dem Part Gottes ab, der für uns so existenziell und wichtig ist, um heil zu sein. um ganzheitlich leben zu können. Darum möchte ich euch jetzt ein paar Merkmale unseres Vaters im Himmel mitteilen, die wir selber leben sollten. Erinnert euch, tu meine Werke, sagt Jesus. Und größere als ich, denn ich gehe zum Vater. Also, was hat Jesus ausgemacht? Wo hat er die Vaterliebe Gottes wiedergespiegelt? Was ein Grund seines Erfolges war. Ich glaube, Menschen haben es zutiefst geliebt, in seiner Nähe zu sein, weil er hat das ausgestrahlt, wonach sich auch damals schon, vor 2000 Jahren, jeder sehnte. Vaterschaft, bedingungslose Annahme, Gnade, die für Gott steht, die wird immer beschrieben als Gottes Liebe zu uns, trotz uns. Eine bedingungslose Liebe. Wer möchte nicht bedingungslos geliebt sein? Einfach so, wie ich bin. Mit meinen Fehlern, mit meinen Schwächen, mit meinen Eigenarten. Wenn da doch einer ist, wo ich weiß, der liebt mich so, wie ich bin, der wird mich doch nicht mehr los. Wahrscheinlich fällt jedem von uns dazu erstmal die Mutter ein. Die meisten, die allermeisten Mütter haben genau diese Eigenschaft. Da kann man hingehen, selbst als erwachsener Mann, wenn es mir schlecht, wenn es mir elend geht. Da weiß ich, meine Mama sitzt in der ersten Reihe, da kann ich immer hingehen. Und Papa genauso. Und wenn ich die verloren habe, dann bricht oft eine Welt zusammen. Wenn Menschen ihre Eltern verlieren, dann bricht oft alles weg, was noch da war an Vertrauen. Und dann fühlt man sich wie ein Waise. Mein Vater hat das mal zu mir gesagt. Als seine Mutter starb, mein Vater starb schon früher, sagte, ich fühle mich jetzt wie ein Waiser. Obwohl er ein gestandener Mann ist. Und ich möchte Ihnen sagen, wir müssen nicht weise bleiben. Wir dürfen zutiefst bevatert werden von unserem Vater im Himmel und in dieser Beziehung genießen und heil sein. Wenn ich diese Merkmale jetzt nenne, dann tue ich die auch mit dem Hintergrund, dass es Merkmale sind, die wir als Christen haben sollten. Ganz besonders die Zellleiter unter uns. Ihr seid die Väter dieser Gemeinde oder die Mütter dieser Gemeinde. Ihr seid die, die Menschen helfen, Gottes Liebe zu empfangen. Die sozusagen ihren Stecker in die richtige Steckdose stecken, damit sie mit Gott in Verbindung kommen. Wir tun das durch unser Vorbild als Väter, als Mütter, als geistige Väter und Mütter. Hier sind Menschen, die haben gar keine leiblichen Kinder. Aber ich möchte sagen, ihr könnt fantastische geistige Eltern sein. Ihr habt so viel Potenzial und so viel Liebe und so viel Sehnsucht, das zu tun. Und Gott gebraucht euch auf andere Weise. Vielleicht nicht so, wie ihr das gerne gehabt hättet. Aber nicht bitter sein deswegen, sondern schauen, wo ist die Chance in dieser Krise. Auf Menschen zugehen, Menschen Vater und Mutter sein. Das ist der große Ruf Gottes. Merkmal Nummer 1. Väter sind Diener. Väter sind nicht die, die sich bedienen lassen, sondern Väter sind die, die dienen. Das sind die, die anderen die Füße waschen. Das sind die, die für andere sorgen, die andere hochhalten, die andere unterstützen, wenn es schwierig wird, die anderen ganz praktisch helfen, wo es was zu tun gibt. Unser himmlischer Vater war zuerst mal unser Diener. Er hat seinen Sohn geschickt und hat ihn sterben lassen, damit wir eine Chance haben, nach Hause zu kommen. Nach dem Sündenfall war es die Tür nämlich zu. Väter sind Freunde. Und ein Freund ist dir näher als ein Bruder. Ich habe heute Morgen noch in den Sprüchen gelesen, dass Freunde wertvoller sind als eigene Geschwister, denn die sind manchmal in Zeiten der Not weg. Da wo Freunde noch stehen. Man sagt, Blutsbande wäre so stark. Aber es gibt noch was Stärkeres. Nämlich geistige Blutsbande. Echte Freundschaft. Durch Christus verbunden. Diese Verbindung mit Gott. Väter sind Vorbilder. Als Vater weiß ich, wie meine Kinder mir auf die Finger gucken. Die tun nicht das, was ich sage, wenn es im Gegensatz zu dem steht, was ich tue. Ich kann vieles sagen, aber sie tun das, was sie an mir sehen. Und manches Mal bin ich da überführt worden. Sie mir dann gezeigt haben, Mensch, machst du das? Und dann sehe ich, die machen mir was nach. Kinder machen Dinge nach. Denke ich an meine Tochter, die mal eine Weile, wenn man sie fragen wollte, wie bitte, dann sagte sie, hä? Hey, wie bitte? Dann fanden wir heraus, dass das aus unserem Elternkreis herkam. Das hä. Was
Meiner Frau ist das ab und zu mal rausgerutscht. Und so hat das viel lauter gesprochen als unsere Belehrung. Es heißt immer, bitte, wie bitte? Inzwischen haben wir das im Griff, glaube ich. Aber so, oder wenn man das ein oder andere Wort da rausrutscht, Kinder spiegeln uns das sofort. Das sagt man nicht. Oh, okay. Hast recht, meine Tochter, das sagt man nicht. Wir haben jetzt hier als Männer uns einen Film angeschaut, der hieß Eve und der letzte Gentleman. Da war 35 Jahre lang war so eine Familie unter der Erde, weil sie dachte, der Atomschlag kam. Die haben sich in so einem riesen Bunker zurückgezogen. Und dann kam der Tag, wo die Riegel aufgingen. Oben drüber hatte sich natürlich alles verändert. Und als dann die Riegel aufsprungen, nach der Zeitmechanik da, die Mutter voller Begeisterung, Scheiße! Und der Sohn, inzwischen 35, geboren, da unten, gerade am Anfang, sagte, Mutti, was ist das für ein Wort? Der Vater sofort, das ist Altfranzösisch und das heißt sehr gut. So, unser Vorbild ist so wichtig. Und auch unser Vorbild, wie gehen wir mit unseren Eltern um? Wie ich mit meinen Eltern umgehe, ist mir ein Garant dafür, wie meine Kinder mit mir später umgehen. Bin ich felsenfest überzeugt. Diese Saat wird die Aussaat bringen. Wenn ich abfällig zu Hause über meine Eltern sprechen würde, oh mein Alter oder hat eh nichts drauf oder keine Ahnung, irgendwas Abfälliges, meine Kinder würden das mitkriegen und das würde sie prägen. Mehr als alles, was ich sonst sagen will. Meine Kinder kriegen mit, dass ich mit meinen Eltern mehrmals im Jahr ganz allein Zeit verbringe. Weil ich jetzt mit meinem Papa nächstes Jahr nach Rom fliege. Für ein paar Tage einfach nur wir zwei zusammen. Wir machen so Dinge regelmäßig. Weil ich möchte Zeit mit meinen Eltern haben. Ich möchte sie genießen, jeden Tag, wo ich sie haben kann. Und meine Kinder kriegen das mit. Ich glaube, ich brauche mir später keine Gedanken machen, dass meine Kinder gerne Zeit mit mir verbringen wollen. Weil sie mein Vorbild sehen. Auch im Geistlichen genauso. Wie du heute mit deinem Zellleiter umgehst, das wird so sein, wie später, wenn du eine eigene Zelle hast, die Leute mit dir umgehen. Ehrst du Leiterschaft oder kritisierst du und schimpfst du immer nur? Ist man ja in Deutschland gewohnt, oder? Egal, ob die Leiterschaft Schröder oder Merkel heißt. Zuerst mal wird gesucht, was kann ich irgendwie kritisieren, was machen die nicht richtig und so weiter und so fort. Oder der eigene Chef in der Firma. Es waren genug Firmen, ich habe das mitbekommen. Es war immer die Zielscheibe für alle Kritik. Manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht. Aber stellt euch vor, wir würden mit Autorität anders umgehen. Grundsätzlich. Wir würden erstmal der Autorität das Beste unterstellen. Lass doch 200.000 Euro im Jahr verdienen oder 1 Million. Das ist doch nicht unser Bier. Aber wir unterstellen ihnen das Beste. Die beste Motivation, dass sie die Firma gut lenken, dass sie für unseren Arbeitsplatz Sorge tragen. Wie anders wäre unsere Gesellschaft heute? Und wie anders würden Leute mit uns umgehen, wenn wir irgendwann in Autorität kommen? So, das Vorbild spricht laut. Das ist ein Merkmal echter Vaterschaft. Vorbild sein. Christus hat uns alles vorgelebt. Er brauchte gar nicht so viele Worte machen. Die Bibel beschreibt, wie er gelebt hat. Das erzählt viel lauter und viel bleibender. Väter sind Beschützer. Wir Zellleiter beschützen die, die uns anvertraut sind. Es gibt bis heute Männer in meiner Leiterzelle, die nicht die Erlaubnis haben, eine Zelle zu öffnen. Obwohl sie es gerne tun würden. Weil ich sie schützen muss. In ihrer eigenen Integrität, mit ihrer eigenen Familie, dass sie sich nicht übernehmen, dass sie nicht so viel tun. Und auch das ist Vaterschaft. Ein Antreiber, der sucht nur alle Vorteile, die er kriegen kann, und der nimmt jeden, den er kriegen kann und macht irgendwas draus. Väter interessiert das Fortkommen seiner Kinder viel mehr als sein eigenes. Väter erlauben, rechts und links zu überholen. Väter sind integer. Wenn ein Vater etwas verspricht, dann ist es fester Bestandteil der Zukunft. Wenn ich meiner Tochter verspreche, wir machen am Montag das und das, dann wird es so sein. Dann müsste schon wirklich jemand sterben oder was ganz Übles sein. Weil die meisten Dinge, die man dann so davor wählt, sind nicht entschuldbar. Wie oft habe ich das gehört, auch von heute erwachsenen, gestandenen Leuten, die sagen, mein Vater, ich konnte ihm nie vertrauen. Der hat mir das versprochen 10 Mal und hat es nie gehalten. Was für ein Vorbild. Was macht es mit uns? Das nimmt uns Vertrauen, aber gibt uns keins. So achte auf die eigene Integrität, denn wenn wir die verletzen, verletzen wir uns selbst zuallererst. Das spüren wir auch. Erst wenn wir es ein paar Mal gemacht haben, lässt der Schmerz nach. Wie traurig. Termine, die du mit deinem Kind machst zum Beispiel und auch mit deinem geistlichen Kind, die sollten sein wie Termine mit der Bundeskanzlerin. Da gibt's nichts, was dazwischen kommen kann. Es sei denn wirklich was auch dort dazwischen kommen könnte. Wer würde der Frau Merkel so einen Termin einfach absagen? Ach du, ich habe gerade was anderes vor. Und ich habe es vergessen. Okay, wenn ihr keine Merkel-Fans seid, sucht euch jemand anderes, wo ihr sagt, das ist für mich ein ganz toller, vielleicht irgendein Superstar, Whitney Houston oder wer auch immer für euch da interessant ist. Sei integer, achte auf dein eigenes Wort. Denn ein Mann oder eine Frau ist so gut, wie das eigene Wort ist. Gott ist so gut wie sein Wort, deswegen ehren wir sein Wort. Sein Wort ist gut, er ist gut. Wenn Jesus nicht gewesen wäre, wer er gewesen wäre, wer würde das Buch hier lesen wollen? Wer würde sich interessieren, was er uns mitgibt, was er uns verspricht? Kein Mensch. Er hat sein Wort gehalten, er hat gesagt, ich gehe ans Kreuz. Und er ist ans Kreuz gegangen. Ja, er hat nur mal gebeten, Herr, wenn es möglich ist, lass das von mir vorübergehen, wenn du noch eine andere Möglichkeit siehst, aber es gab keine. Er hat sein Leben gegeben, er hat dazu gestanden, bis zuletzt. Wir sind manchmal so, dass wir schon viel früher den Schwanz einziehen, weil es uns was kostet. Ja, Integrität kostet. Es kostet immer was. Es kostet Bequemlichkeit. Es kostet vielleicht irgendeinen Spaß, den man sich dadurch nicht erfüllen kann. Aber es bringt so viel mehr. Es lässt unsere Persönlichkeit reifen und macht uns zu dem Mann, zu der Frau, von der Gott träumt, dass wir sie sind. Väter sind Förderer. Ein Vater interessiert es, seinen Sohn, seine Tochter zu fördern. Auch herauszufordern, auch das. Auch zu versorgen. Das interessiert mich als Vater. Ich möchte meine Tochter gefördert sehen. Ich habe schon Ideen, wo sie studieren kann, wenn sie groß ist. Ob sie das alles dann will, ist die andere Frage. Aber ich werde fördern, soweit es in meinem Einfluss liegt. Irgendwann kommt jeder Mensch dahin, dass er selbst entscheiden muss. Und auch dann kann ich noch fördern, kann jemanden ermutigen. In den Zellen, die wir haben, fördern wir Erwachsene. Jeder von uns ist autonom in sich. Wir sind fähig und reif, eigene Entscheidungen zu treffen. Und doch ist es gut, wenn ich als erwachsener Mann mich einem anderen Mann unterstelle und sage, hey, ich weiß, du meinst es gut, du bist mir ein paar Schritte voraus, ich möchte von dir lernen. Hilf mir, förder mich. Zeig mir, wie ich wachsen kann. Hilf mir einfach weiterzukommen in meiner Charakterbildung. Weil das Ding, das nehme ich mal mit. Der Körper, der bleibt hier. Den trainiere ich zwar auch mal hier und da, aber der bleibt irgendwann hier zurück. Aber den Charakter, den Sie und ich haben, das Ding kommt mit in den Himmel. Weil es unsere Persönlichkeit ausmacht, wer wir sind. Und wie schön, wenn wir hier schon ein paar Schritte gegangen sind. Väter segnen. Ich habe das oft gemacht und mache das immer wieder gern, dass ich, bevor ich irgendeine größere Reise mache, ich zu meinem Vater gehe und sage, bitte leg mir die Hände auf, segne mich für die Reise. Und es tut so gut. Es tut so gut. Auch geistige Väter habe ich, die mich segnen. Wo ich um Gebet bitte, wo ich um Beistand bitte. Und ich glaube, es ist einfach ein Teil unserer Gesundheit, wenn jeder von uns einen geistigen Vater oder eine geistige Mutter hat in seinem Leben. Und am besten, das ist der Zellleiter oder die Zellleiterin, das ist wundervoll. Dann funktioniert das, wovon ich träume. Dass es keine Vaterlosigkeit in dieser Gemeinde gibt. Dass jeder jemanden hat, dem er sich wirklich anvertraut, wo er weiß, es ist eine integre Person, es ist eine Mutter oder ein Vater in Christus. Väter lieben bedingungslos. Das ist der Grund, warum wir so gerne Hunde haben, gell? Wir sind keine Väter, aber sie lieben bedingungslos. Katzen bedingt, aber Hunde sind unglaublich. Hunde, die gehen nicht von deiner Seite. Katzen sind ja sehr selbstständige Tiere. Ne? Aber Hunde, die sind bei dir. Die kannst du treten und schlagen und die kommen immer wieder. Die lieben dich einfach. Du kannst lange weg sein, du kommst wieder und sie sind happy und gehen nicht von deiner Seite. Mein Hund, der jetzt vor 2 Monaten gestorben ist, der war an meiner Seite bis zum Letzten, wo er kaum noch die Treppe raufkam, ist er mir hin und her gehumpelt und wollte nur einfach bei mir sein. Das ist bedingungslose Liebe. Ich muss nichts tun dafür, steht ihr? Wenn wir Menschen haben, die uns so lieben oder gar Menschen sind, die so lieben können, dann kommen wir dieser Idee Gottes nahe, dass wir so sind wie er, dass wir seine Werke tun, Menschen auf die Weise lieben, ihnen begegnen. Dann brauchen wir auch nicht viel für Christsein werben. Die Leute wollen gar nichts anderes mehr. Sagen, genau das will ich, so will ich sein. So will ich sein. So attraktiv möchte ich für andere Menschen sein, wie du für mich bist. Weil du mich einfach liebst. Ohne Forderungen, ohne Druck, ohne irgendwelche Leistungen. Einfach so, wie ich bin. Väter vergeben. Väter sind nicht nachtragend. Väter haben das erkannt, was in der Bibel als Allerwichtigstes steht. Nämlich Vergebungsbereitschaft. egal was dir jemand getan hat. Niemand von uns hat das Recht, das hochzuhalten. Missbrauch in der Kindheit, Mobbing am Arbeitsplatz, betrogen in der Ehe, verraten, verkauft. Wir haben kein Anrecht als Christen, daran festzuhalten. Denn wenn wir das tun, entziehen wir uns der Liebe Gottes hundertprozentig. Er sagt, ich kann nicht mehr bei dir sein, wenn du nicht vergibst. Denn dann machst du mein ganzes Werk, was ich am Kreuz teuer bezahlt habe, kaputt. Denn das Werk ist Vergebung. Er bietet jedem Menschen Vergebung an. Und wenn wir festhalten an etwas und etwas nicht vergeben, dann machen wir sein Werk kaputt. Denn wir sind seine Kinder, wir tragen seinen Geist in uns. Wir sind die Vermittler, wir sind die Sprachrohre Gottes. Wenn diese Sprachrohre nicht mehr funktionieren, durch wen will er denn reden? Die meisten von uns sind wiedergeborene Christen. Wodurch haben wir uns bekehrt? Durch Menschen, oder? Durch Menschen, die Lieder geschrieben haben, durch Menschen, die uns von Jesus erzählt haben, durch Menschen, die ein Fernsehprogramm gemacht haben oder eine Evangelisation, durch Menschen, die ein Buch geschrieben haben oder durch die Menschen, durch die Gott die Bibel geschrieben hat. Das ist durch Menschen geschehen. Wenn die Quellen unsauber gewesen wären, wären wir vielleicht heute nicht bei Gott. So, vergeben Väter. Auch wenn sie das 10. Mal enttäuscht werden. Ich las auch heute Morgen, wie Petrus fragte, wie oft muss ich denn vergeben? Muss ich 7 Mal vergeben? Jesus sagte, 70 mal 7. Dieselbe Sache wohlgemerkt. 490 Mal. Ja, er meinte damit unendlich. Es gibt keine Grenze. Weil vergeben macht frei. Erstmal macht es mich frei, wenn ich vergebe. Es macht mich frei von Bitterkeit, von Groll, von Selbstzentriertheit. Ich drehe mich um meinen Schmerz, es gibt Kraft. Oh ja, wenn Sie Grund haben, nicht zu vergeben, das gibt Kraft. Ich habe ein Recht, sauer zu sein, ein Recht, verletzt zu sein, ein Recht, bitter zu sein, ein Recht zu hassen. Ja. Aber was bringt es Ihnen? Sie sterben 20 Jahre wahrscheinlich früher, weil Ihr Herz bitter ist. Alle möglichen Krankheiten in Ihnen einfach hochkommen können, ohne Widerstand. Sie keinen Zugang zu Gott bekommen. Ist nicht wert. Ist es nicht wert. Lassen Sie los. Vergeben Sie und Ihnen wird vergeben. Und wenn Ihre Schuld weg ist, dann fängt Ihr Leben erst richtig an. Väter sind voller Werte. Väter wissen, was richtig und falsch ist. Und sie sagen es auch. Väter passen sich nicht der Welt an und ihren Werten, die heute so sind und morgen so. Zu Rubens Zeiten waren Frauen hübsch, wenn sie so ausschauten, und heute müssen sie aussehen wie ein Strich. Ist doch kein Wert. Ist Wertlosigkeit. Die Werte der Bibel verändern sich nicht. Jeder Mensch ist wertvoll. Das biblische Menschenbild ist so klar. Aber es heißt auch nicht, der Mensch ist Mittelpunkt. Wie der Humanismus das aufgezeigt hat. Wie unsere Gesellschaft das ja auch mittlerweile glaubt. Wir sind ja alle durch die Schule des Humanismus gegangen. Ja, der Mensch ist Mittelpunkt und seine Bedürfnisse und seine Käse. Der Mensch ist nie Mittelpunkt gewesen. Er wird es nie sein. Amen. Gott ist Mittelpunkt. Und der Mensch ist am Rand. Aber Gott liebt den Menschen. Deswegen zieht er ihn zu sich hin. Und auf einmal stehen wir schon irgendwo im Mittelpunkt. Nicht in unserem, aber in Gottes Mittelpunkt. Und dann fängt Leben an, interessant zu sein. Dann erkenne ich auf einmal, warum bin ich eigentlich hier? Was ist denn mein Auftrag? Wozu will Gott mich hier haben? Wozu habe ich dieses Leben empfangen, was ja doch nur ein paar Jahrzehnte währt? Und dann die Ewigkeit. Urlaub machen können wir da genug. Oh. Väter bringen Opfer. Sie opfern Zeit. Das ist das große Opfer jedes Zellleiters. Du opferst Zeit für die Leute in deiner Zelle. Du bist da, wenn du gebraucht wirst. Du hilfst weiter. Du führst Gespräche. Du gibst das Evangelium weiter. Du ermutigst, du tröstest. Du führst hin zu Gott. Aber auch Geld investieren Väter, oder? Wie viele Zellen haben Leute aufs Bewu geschickt und haben gesagt, wir bezahlen dir, weil du das Geld nicht hast, diesen Teilnehmerbeitrag, der ja wohlgemerkt nur die Hotelkosten sind, wir verdienen daran ja nichts. Das tun Väter. Väter sagen, ich sehe zu, wie du klarkommst. Du kannst das nicht leisten, Pech gehabt. Wir haben diesen Grundsatz in dieser Gemeinde, dass Geld nie ein Hindernis sein darf. Ja, die Dinge kosten Geld, aber wenn jemand es nicht zahlen kann, haben wir noch immer einen Weg gefunden dafür. Amen. Kraft investieren Väter. Das ist ein Teil ihres Opfers. Sie investieren ihre Lebenskraft in andere Menschen, um sie zu fördern, zu fordern, herauszufordern, zu versorgen. Und Väter gehen voran. Wenn ich Vater bleiben will, muss ich in gewisser Weise immer mindestens einen Schritt vor denen sein, denen ich Vater bin. Denn wenn ich stehen bleibe, dann werden andere an mir vorbeiziehen. Und zwar nicht nur in einem Bereich, wo sie vielleicht besonders talentiert sind, das ist ja kein Thema, sondern gehen sie als Charakter, Persönlichkeit an mir vorbei, reifen, sind selbst auf einmal viel mehr Vater, als ich es bin, weil ich stehen geblieben bin. Wir als Väter, wir fangen an, oder wir hören nicht auf damit, gute Bücher zu lesen, die Bibel zu lesen. Ich sage das unseren Zellleitern, mindestens einmal im Jahr solltet ihr die Bibel gelesen haben. Das ist das Niveau von Leiterschaft. Darunter würde ich nicht gehen. Das ist genial. Bevor wir es 100 Jahre. Hast du jetzt 20 bis 80 Mal die Bibel gelesen? Das ist toll. Jedes Jahr. Es wiederholt sich nicht wirklich. Du liest immer wieder neu, entdeckst neu. Aber wenn ich hier kein Vorbild bin, wie will ich jemanden dahin bringen, regelmäßig in der Bibel zu lesen? Geht gar nicht. Bettina, komm mal zu mir. Ich bin jetzt Vater und sie ist meine geistige Tochter. Ich ziehe sie rauf. Jetzt gehst du nochmal runter. Stell dich mal dahin, bitte. Nicht die jetzt hier. Ja. Ich versuche sie jetzt da hochzukriegen. Ne? Ich bin ja ein guter Vater. Das geht nicht. Ich muss zuerst selbst hier rauf. Und dann kann ich sie dahin ziehen, wo ich selbst bin. Dankeschön. Wir Väter müssen vorangehen und dabei bleiben. Wir müssen geistig auch frisch bleiben. Es gibt so viele Wege, das zu tun. Gute Konferenzen zu besuchen, gute Bücher zu lesen, Predigt-CDs immer im Auto zu haben und zu hören. Oder wenn du Sport machst, hör dir was an dabei. Ist so gut. Kommt so viel Müll jeden Tag in unseren Kopf rein durch die Medien und so weiter. Setz dem einen Gegenpol. Sei ein Vater, der dranbleibt. Der einfach hungrig bleibt. Bleib ein hungriger Löwe als Vater und als Mutter. Immer einen Schritt voraus. Und Väter sind konzentriert auf das Gold. Jeder Mensch ist für uns Väter wie ein Berg. Ein Berg, der außen vielleicht schmutzig ausschaut und wo Geröll rumliegt. Aber innen drin wissen wir, da ist eine Ader, eine Goldader. Und auf die wollen wir uns konzentrieren. Wir können pausenlos uns mit den Fehlern von Menschen beschäftigen und werden dabei depressiv. Oder wir entscheiden uns um das Gold zu kümmern, den Menschen. Und wir helfen, das auszugraben und mehr zu entdecken. Und das Geröll spielt immer weniger eine Rolle. Es isoliert sich von allein, es wird weniger. Das machen Väter. Väter kümmern sich um das Gold, sind konzentriert darauf. Selbst auf jemanden, der vielleicht, was weiß ich, ein totaler Chaot ist oder wie ein Penner rumläuft oder sonst was. Da gucke ich hinter das und sage, nee, da ist Gold drin. Der erste Eindruck ist nicht das, was Gott sieht, sondern Gott guckt dahinter. Er sieht in jedem Menschen Gold. Jeder Mensch ist unendlich kostbar, ist einzigartig. Ein Mensch alleine hätte gereicht, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Der Plan stand fest. Jeder Einzelne hätte gereicht dafür. So lasst uns Menschen wertschätzen und uns auf das Gold konzentrieren. Und mein letzter Punkt ist, Väter bestätigen. Verflucht ist genug worden in unserem Land, auch gerade von Autoritätsseite aus. Wir segnen, wir bestätigen. Wenn du Männer oder Frauen in deiner Zelle hast, bestätige sie. Lass sie spüren und wissen, dass sie Gottes geliebte Kinder sind, Gottes geliebte Töchter und Söhne, die berufen sind, diese Welt hier zu verändern. Das ist, und nicht weniger, ist unsere Berufung. Kommt weg vom Klein-Klein-Denken. Ja, ist ja nur einer oder ist ja nur so und so. Ist nicht das, was Gott sieht. Gott hat solche Leute in seine 12 geholt. Schaut euch die Namen nochmal in aller Ruhe an, seine Apostel, seine Jünger. Das waren 12 Chaoten. Das waren nicht die Elite der Universitäten oder so. Das waren Fischer, das waren Handwerker, das waren einfache Leute. Aber Leute, in denen er Gold gesehen hat. Leute, die eins hatten, sie waren treu. Einer hat sich verändert, das wissen wir. Aber 11 blieben's. Auch die 11 haben versagt, als Jesus gekreuzigt wurde. Aber Gott hat sie nicht aufgegeben. Gott hat das Gold in ihnen gesehen und hat nach seiner Auferstehung jeden Einzelnen gesucht. Hat Vergebung ausgesprochen, hat sie an die Hand genommen und gesagt, ihr geht jetzt nach Jerusalem, ihr bleibt hier, bis der Heilige Geist kommt, den ich schicken werde. Und dann werdet ihr fähig sein, die Werke zu tun, die ich getan habe und größere, denn ich gehe zum Vater. Und dieses Versprechen, diese Aussage ist nie zurückgenommen worden. Sie gilt für jeden, der da glaubt. Für sie und für mich. Wir sind Gottes Bestes. Wir sind Gottes Plan A. Er hat keinen Plan B. Wenn sie, wenn du, wenn ich versagen, dann gibt es keine Hoffnung für Menschen. Aber alles fängt mit uns an. Ich möchte jetzt gerne, dass wir zusammen aufstehen. Alles fängt mit uns an. Und ich sagte, Vorbild sein. Selbst Vaterschaft annehmen. Ich muss Vaterschaft haben, bevor ich Vater sein kann. Alles fängt hier an. Und ich möchte werben. In Gottes Namen. Ich möchte werben für jeden, der hier ist. Ich kenne viele von Ihnen nicht. Aber Gott weiß um sie. Und Gott weiß genau, warum sie heute hier sind. Wenn sie sich angesprochen fühlen und sagen, ja, ich hätte auch gerne diesen himmlischen Vater zum Vater, aber ich weiß nicht so recht wie. Und ich habe da auch nie so konsequent nachgelebt. Ich habe vielleicht das eine oder andere getan, aber ich kann nicht sagen, dass Gott der Herr meines Lebens ist. Er ist vielleicht hier und da mal da, aber er regiert mich nicht. Er hat nicht das letzte Wort in meinem Leben. Ich habe das oft selbst. Wenn Sie sagen, ich möchte diesen Gott als Herrn und Heiland annehmen, heute hier. Sie waren weder Mitglied hier, noch haben Sie irgendwelche Verpflichtungen von unserer Seite aus. Aber Sie gehen damit eine Beziehung ein zu Gott selbst. Mein Christsein fing so an. Ich war 20. Und ich habe diesen Ruf auch gehört von einem Menschen. Er hat gesagt, du brauchst Rettung, du bist verloren in deiner Schuld. Und ich wusste, dass er recht hatte. Das musste mir keiner belegen. Ich wusste, dass ich schuldig war, dass ich Dinge getan habe, die schlecht waren. Und dass ich mit Gott nicht wirklich nah war. Das wusste ich. Aber er hat gesagt, wenn du auf deine Knie gehst und dein Leben Gott hingibst und um Vergebung bittest, garantiere ich dir, er vergibt dir 100% deine Schuld. Ich dachte, wow, so einfach soll das sein. Wie viel Geld muss ich zahlen? Wo muss ich Mitglied sein? Das ist gar nicht der Punkt. Darum geht's nicht. Es geht um dein Herz. Es geht darum, Gott zu finden. Es ist fast mein halbes Leben jetzt her. Und nie, nie war eine Entscheidung wichtiger und wertvoller. Ich möchte fragen, ist jemand da, der diese Entscheidung heute für sich treffen möchte? Wenn, dann bitte geben Sie mir ein Handzeichen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zu Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98 174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.